Ja, wie angekündigt, das Thema heute Abend lautet: Älteste sind Männer des Heiligtums. Sie sind also dort, wo der Heilige, der ewige Gott, ihr Gott, wohnt. Ihn suchen sie. In seiner Nähe wollen sie sein. Ich werde vier Punkte mit euch behandeln. Ich nenne sie zuerst. Erstens, Gottes Volk ist ein priesterliches Volk. Dann als zweites, alle Leiter im Alten Testament waren Männer des Heiligtums, auch wenn sie nicht formal Priester waren, aber sie waren Männer des Heiligtums. Dann drittens, wieso steht hier nicht drittens, habe ich die Seiten irgendwie versetzt. Ja, drittens doch, das Gebet vermag, nein, verzeiht, jetzt habe ich es gesehen, also manchmal ist man blind, also ich ziemlich häufig. Also drittens, alle Führer im Neuen Testament waren Männer des Gebets. Dann viertens, das Gebet vermag viel. Und schließlich fünftens, was sollen Älteste beten? Ein großes Thema, Gebet, es ließe sich sehr viel sagen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das vielleicht Wichtigste zu sagen, was jetzt alle die betrifft, ich kann nicht sagen, uns betrifft, ich bin seit 20 Jahren nicht mehr im Ältestendienst. Aber was alle Leiter betrifft, die in irgendeiner Weise vorangehen und andere lernen von ihnen. Gottes Volk ist ein priesterliches Volk. Als Gott das Volk Israel berief, dann sagte er zu ihm, 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ein Königreich von Priestern. Das ist das Erste, was Gott ihnen sagt zur Absicht, die er mit ihnen hatte, zur Absicht der Errettung. Aus ihnen ein Königreich zu machen, und zwar von Priestern. Nun, das verstehen wir besser, warum er gerade das nennt, wenn wir bedenken, dass Gott den Menschen, als er ihn schuf, zu einem Herrscher machte und zu einem Priester. Adam wurde gesetzt zu herrschen über die ganze Erde, zusammen mit seiner Frau. Und Mann und Frau, das waren auf dem ganzen Erdenrund die einzigen Geschöpfe, die ihren Blick erhoben zu Gott, ihrem Schöpfer. Er sprach zu ihnen und sie antworteten ihm, hielten Zwiesprache mit ihrem Gott. Das ist eben der Priester. Und mit der Sünde verlor der Mensch das alles. Nun, Priesterschaft und Herrschaft hängen zusammen. Solange der Mensch in dieser Beziehung zu Gott stand, war er ein Herrscher. Als er sich von seinem Gott abwandte, verlor er die Herrschaft. Und wurde ein Sklave, unterworfen der Sünde und dem Tod. Und jetzt erlöst Gott dein Volk, und seine Absicht ist es, sie wieder zur Herrschaft zu bringen und sie zu Priestern zu machen. Nun, in Israel war das etwas Vorläufiges unter dem alten Bund. Und uns ist bekannt, dass dieses Priestertum, und um das soll es uns jetzt zur Hauptsache gehen, vollkommen versagt hat. Wenn wir bedenken, was die letzten Nachrichten sind, die wir in der Bibel bekommen vom Priestertum, das Gott einst in seinem Volk Israel einsetzte, dann wird uns bewusst, wie unsagbar tief die Priesterschaft gesunken war. Der letzte hohe Priester, von dem wir etwas hören, nicht ganz der letzte, aber unter den letzten in Apostelgeschichte werden sie noch genannt, aber handelnd, wirklich handelnd genannt. In den Evangelien und der hohe Priester, er will nur eines hören, dass er sagen kann, ihr habt's gehört, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen, er ist des Todes schuldig. Also sie haben den Retter, als er kam, erschlagen, ermordet. Und so sehen wir, dass dann Gott in Christus, der Erlösung, die Christus wirkt, eine neue Priesterschaft ins Leben ruft. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Wir haben zwar kein irdisches Heiligtum, aber wir haben Zugang zum wahren Heiligtum. 1. Petrus 2, Vers 5. Es schadet nie, auch bekannte Verse wieder zu lesen und uns immer aus dem Wort Gottes zu hören und sagen zu lassen, was Gott selbst sagt über uns. 1. Petrus 2, Vers 5. Da steht, ihr werdet selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Eine Priesterschaft geheiligt, ganz für Gott abgesondert. Ein Priester ist jemand, der ganz auf Gott hin ausgerichtet ist, ganz für Gott und seine Sache da ist, ganz für den ewigen, wahren, alleinen Gott und Retter sein will. Und wir lesen in Offenbarung 1 in den Versen 5 und 6, was der ewige Gottessohn tat, um uns zu Priestern machen zu können. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Da heißt es von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat sein Leib, sein Leben, sein Blut dahin gegeben, um uns zu Priestern zu machen. So viel bedeutet es ihm. Und das sollen wir bedenken. Was ist ein Priester? Man kann das ganz einfach so umschreiben. Ein Priester ist jemand, der das Recht hat und das Vermögen hat, in Gottes Gegenwart zu treten. Ein Priester hat das Recht, es muss uns das Recht dazu gegeben werden. Und das hat uns Christus erworben in seinem Leiden und Sterben und Auferstehen. Wir haben jetzt das Recht, aber wir benötigen auch das Vermögen. Und in einem Vers wird beides genannt, Recht und Vermögen. Wir schlagen auf, die Ausdrücke kommen nicht vor, aber gemeint ist Recht und Vermögen, in Gottes Gegenwart zu treten. Epheser Kapitel 2, der Vers 18. Epheser Kapitel 2, der Vers 18. Da heißt es, denn durch ihn, durch Christus, durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Und jetzt übersetzen wir das ein wenig anders, durch. Statt durch, beim ersten Mal, können wir übersetzen, im Vers 18, denn vermittelst Christi, vermittelst seiner und vermöge dem Geist. Also vermittelst Christi Vermöge des Geistes. Durch Christi Vermittlung haben wir das Recht und durch den Heiligen Geist können wir es überhaupt erst. Er führt uns in Gottes Gegenwart. So sind wir also vollkommen gerüstet, berechtigt und gerüstet, das zu sein, wozu der Herr uns erlöst hat, Priester zu sein. Das ist unsere Berufung. Und darum muss jeder Gläubige darum ringen, ein tüchtiger Priester zu werden. Und es geht ja um Älteste und Ältestenschaft in dieser Konferenz. Besonders die Ältesten müssen darum ringen. Sie müssen darin Vorbilder werden. Das haben wir jetzt gehört. Und wir haben gestern sehr eindringlich gehört, auch sehr anschaulich, von der Wirkung, vom Einfluss des bloßen Vorbildes. Und wenn ein Ältester hierin ein Vorbild ist, im Hinzutreten zum Herrn, vor ihm zu sein, in Anbetung, in Gebet, in Fürbitte, dann wird das Auswirkungen haben auf die Gemeinde. Auch wenn sie ihn nie sehen, er ist ja im Kämmerlein. Aber es hat Auswirkungen. Er hat Einfluss. Und so wird die Gemeinde davon auch gezogen werden und die Geschwister auch immer klarer erkennen, ja, das ist unsere Berufung. Auch wir sind berufen, Priester zu sein. Wir haben auch Vorbilder in guten Büchern, nämlich in heiligen Büchern, im Alten Testament. Alle Leiter im Alten Testament waren Männer des Heiligtums. Ich nenne nur drei. Von den vielen, die man herausgreifen könnte. Mose, Josua und David. Schauen wir uns die miteinander an. Mose bekam den Auftrag, das war seine Lebensaufgabe, seine große Aufgabe, und das wird so zusammengefasst, zuerst angekündigt, dann zusammengefasst, 2. Mose, Kapitel 3, der Vers 10. 2. Mose 3, der Vers 10. Der Herr ist Mose erschienen und sagt ihm: Und nun, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk der Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Ankündigung, herausführst. Nachher wird beschrieben, wie das geschieht. Und dann, 2. Mose 19, jetzt spricht der Herr wieder davon. 2. Mose, Kapitel 19, der Vers 14. 2. Mose 19, Vers 14. Vers 4, verzeiht. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, die Gerichte, so dass Israel dann aussehen konnte. Und dann heißt es, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Er tat es aber durch Mose als sein Werkzeug. Mose führte sie, aber es war der Herr, der sie trug. Und so war das die große Aufgabe des Mose, ein Volk herauszuführen aus Knechtschaft, aus Erniedrigung, aus bevorstehendem Untergang, zum Leben und zu Gott zu führen, zur Quelle des Lebens. Und ein 2. Mose 19 steht da, ein kurzer Satz. Und der fasst zusammen, was die Aufgabe Moses war sein ganzes Leben lang und was die Aufgabe eines jeden Führers im Volk Gottes ist. Das ist seine wirkliche Aufgabe. Das muss er mit den ihm anvertrauten Seelen tun. 2. Mose 19, Vers 17. Also wir sehen jetzt ab vom näheren und direkten Zusammenhang. Es hat natürlich diese einmalige historische Bedeutung, aber es drückt etwas aus, was immer gilt für einen jeden Führer im Volk Gottes. 2. Mose 19, 17. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Das ist unsere Aufgabe. Menschen zum Herrn, immer näher zu ihm, in seine Gegenwart zu führen. Wo sie ihn kennenlernen. Wo sie lernen, ihn zu lieben und zu fürchten und zu gehorchen und zu dienen. Ihn zu ihm, zu Gott zu führen. Ein Volk zu Gott zu führen, eine hohe Aufgabe. Und das konnte Mose nur, weil er selber immer wieder das Angesicht Gottes, die Nähe Gottes suchte, aufsuchte, in der Gegenwart Gottes verharrte. Sonst hätte er es ja gar nicht gekonnt. Man kann nicht jemanden irgendwo hinführen, wo man nie gewesen ist und wo man den Weg nicht kennt. Und dass Mose ein Beter war, das ist uns allen wohl bekannt. Ich will trotzdem zwei Stellen aufschlagen und wir wollen die Worte hören und auf uns wirken lassen. 2. Mose 32, nein, zuerst 2. Mose 32, sind dann doch drei Stellen. 2. Mose 32, Vers 11. Mose ist auf dem Berg gewesen und während er mit den Gesetzestafeln herabsteigt, sagt ihm der Herr, das Volk hat sich schnell vom Weg abgewandt. Es hat sich verderbt. Und der Herr kündigt dann, er wolle das Volk richten. Vers 10, 2. Mose 32, 10. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu dem Herrn. Das ist eben ein Mann des Heiligtums. Das ist sein erster Reflex, sofort mit der Sache zu Gott selbst. Nicht resignieren, ja, jetzt ist halt so. Zu Gott selbst. Und gebe der Herr, dass das bei uns auch immer mehr der Reflex wird, wenn irgendetwas kommt, Unerwartetes, Schmerzhaftes, Erschreckendes. Der erste Reflex, Herr, zu ihm, Gedanken, Worte, zu ihm. Und dann 2. Mose 32, 30, 2. Mose 32, Verse 30 und 31. Und es geschah am nächsten Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünden tun. Und Mose kehrte zu dem Herrn zurück und sprach. Und jetzt redet er zum Herrn über dieses Volk. Wir schauen uns jetzt seine Fürbitte nicht näher an. Die bloße Tatsache, um die geht es mir. Also wir sehen ihn wieder. Er tritt vor dem Herrn ein für sein Volk. Und ein Ältester ist in erster Linie jemand, der für die Gemeinde betet. Natürlich, wir beten auch für uns, wir sollen auch den Herrn bitten, jeden Tag, gib uns heute unser täglich Brot, wir haben persönliche Bedürfnisse. Aber ein wirklicher Mann des Heiligtums, er betet wenig für sich und viel für das Volk Gottes, für die Heiligen Gottes, die Geliebten Gottes, für die Herde Gottes. Und da ist Mose ein großes Vorbild. Und dann 2. Mose 33, 2. Mose 33, und da schlage ich auf, weil das nachher direkt zu Josua überführt, 2. Mose 33, da steht im Vers 7, Mose nahm das Zelt und schlug es sich auf außerhalb des Lagers. Eigentlich hätte er herabkommen sollen und jetzt anfangen sollen, die Stiftshütte zu errichten. Aber das wurde jetzt hinausgeschoben. Aber Mose nahm dann sein Zelt und machte das zum Ort, zum Zelt der Begegnung, an dem Ort. Und das wusste dann das Volk immer. Jetzt ist Mose vor dem Angesicht Gottes im Gebet. Und so heißt es dann in Vers 7 weiter, Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung. Und dann lesen wir im Vers 11, was er dort tat. Hier steht es im Vers 11, was er dort tat. Weiter, Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Zwiesprache zwischen dem Herrn und Mose und Mose und dem Herrn. Ein Mann des Heiligtums. Und dann kommen wir jetzt gleich zu Josua, Vers 11. Wir lesen jetzt den Vers bis ans Ende. Ich lese noch einmal den ganzen Vers, aber jetzt bis zum Ende. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und so wie jener Satz in 2. Mose 19, 17 den ganzen Dienst des Mose zusammenfasst, Mose führte das Volk zu Gott, so charakterisiert dieser Satz hier über Josua das ganze Leben, den ganzen Dienst des Josua. Josua war ein Mann des Heiligtums. Wir werden das nachher an einem Beispiel dann uns anschauen. Aber was war es, das ihn zog? Es war eben das Vorbild des Mose. Eben Mose hat als ein Leiter, er hatte Einfluss, hatte Wirkung durch sein bloßes Vorbild. Und das muss diesen jungen Mann, Josua, angezogen haben. Und so durfte er ihm dienen. Und dann lernte er mit Mose, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und als Mose dann das Zelt verließ, er blieb dann dort. Und das war seine Hauptausrüstung, die ihn dann tüchtig machte zum Führer, der das Volk führte, nachdem Mose nicht mehr war. Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Nun, in der Gegenwart, vor dem Angesicht Gottes, dort wuchs er in der Erkenntnis Gottes. Wir wachsen in der Erkenntnis Gottes durch Gottes Wort, er redet zu uns, aber wir wachsen auch in der Erkenntnis Gottes, wenn wir mit allem, was wir von ihm in seinem Wort gehört und gelernt haben, dann in seine Gegenwart kommen und mit ihm darüber reden und ihm das sagen und ihn darüber anbeten und dann auch lernen, nach seinem Willen, um Dinge zu beten. Und da werden wir immer tiefer hineingezogen in die Gemeinschaft mit ihm. Und dort lernen wir ihn fürchten und ihn lieben. Dann geht es uns so, wie diesen beiden Männern, die aus der Stadt Mansoul, und für jene unter euch, die The Holy War gelesen haben, in der Stadt Mansoul, die Menschenseele gefallen, die Stadt wird belagert, von Diabolos eingenommen, alles wird auf den Kopf gestellt und nachher wird die Stadt wieder erobert. Und das ist eben die Errettung, die Wiedereroberung des Sünders, der in Auflehnung gegen Gott lebt. Und dann schickt Shaddai aus dem Himmel einen gewissen Immanuel, seinen Sohn. Und dann ist er draußen vor der Stadt. Und dann beginnen alle in der Stadt ganz nur zu zittern. Und dann schicken sie Gesandte hinaus und einer hieß Mr. Desires Awake. Hat ja immer so schöne Namen bei John Bunyan. Also dieser Mister hieß, ein Verlangen beginnt zu erwachen. Dann gingen sie hinaus und begegnen ihm und dann kommen sie zurück. Und dann wollen alle wissen, wie war's, was hat er gesagt? Zürnt er uns? Oder wird er vielleicht doch unser Freund? Und die Antwort von Mr. Desires Awake war: As for the man to whom you sent me, he was such a one for beauty and glory that you must both love and fear him. I, for my part, can do no other. Also John Bunyan muss man Englisch lesen. Nein, wirklich. Es ist eine Wonne, nur schon seine Sprache. Nur schon seine Sprache. Gut, ich übersetze es jetzt. Zu dem Mann, der Mann, zu dem ihr mich sandtet. Er ist von solcher Schönheit und Herrlichkeit, dass man ihn sowohl lieben als auch fürchten muss. Ich für meinen Teil kann nicht anders. Und genau so lernen wir unseren Herrn kennen. In seiner Nähe. Wir lernen ihn fürchten und lieben und lieben und fürchten. Das widerspricht sich nicht. Weil wir ihn lieben, fürchten wir ihn, gehorchen wir ihm. Und wir lieben ihn eben, weil er ein solch heiliger und herrlicher ist, der zu fürchten ist. Und so lernte Josua seinen Gott kennen. Und er verstand. Er verstand in der Gegenwart Gottes, dass ohne seinen Gott ist dieses Volk hilflos, machtlos. Es hat seinen Gott in allem und immer nötig. Und das zeigte sich, dass er das wirklich verstanden hatte, besonders deutlich nach der Niederlage vor Ai. Josua Kapitel 7. Ich rechne damit, dass euch allen die Geschichte vertraut ist. Ich sage nichts weiteres dazu. Aber jetzt schlagen wir auf die Reaktion des Josua, als er von dieser Katastrophe vernahm, als die Nachricht ihn erreichte. Josua Kapitel 7, der Vers 6. Josua Kapitel 7, der Vers 6. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht. Kleid zerreißen, Ausdruck von Schmerz. Ist auch verständlich. Aber er fällt dann nieder, wo? Vor der Lade des Herrn. Und die Lade des Herrn, das war der sichtbare Ausdruck der Gegenwart des Herrn. Das ist seine erste unmittelbare Reaktion. Er fällt vor dem nieder, von dem alles abhängt, in dessen Hand alles ist. Er weiß ja den Grund nicht. Und er sagt das dem Herrn auch, er kann es nicht verstehen. Und dann heißt es im Vers 9, im Vers 7, Josua 7, 7, und Josua sprach: Ach, Herr Jahweh, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben und zugrunde zu richten? Oh, hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Und hören es die Kanaaniter und die Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Und was wirst du für deinen großen Namen tun? Also wir sehen, er geht mit seinen Befürchtungen in die Gegenwart des Herrn. Es hilft nicht, den anderen die Befürchtungen zu klagen und zu sagen, und alle haben gleich große Angst. Er geht damit in die Gegenwart des Herrn mit seiner ganzen Not. Und wie lange bleibt er dort? Steht im Vers 9, bis der Herr redete. Da sprach der Herr. Ja, ist so lange vor dem Angesicht Gottes, bis der Herr handelt, bis er redet. Und er redet und zeigt ihm nachher den Weg heraus aus Niederlage zu Sieg. Und wir kennen den Weg. Also er hatte das wirklich verstanden. Wenn er, unser Gott, nicht mit uns ist, alles verloren. Und darum fleht er zum Herrn, bis er den Weg vom Herrn gezeigt bekommt, wie die Beziehung, die Nähe, die Gegenwart Gottes wieder hergestellt wird. Und das passiert viel zu selten. Irgendein Skandal in der Gemeinde, irgendeine schlimme Sünde geschehen oder Spaltung in der Gemeinde und dann wird diskutiert oder dann wird beschuldet, gegenseitig Schuld zugeschoben. Wir müssen alle auf die Knie gehen und so lange vor dem Angesicht Gottes ausharren, bis wir über den Weg klar gehen werden, den wir jetzt gehen müssen, damit das Volk Gottes wiederhergestellt wird. Zur rechten Beziehung mit Gott. Ich nenne jetzt dieses Vorbild. Ein Vorbild, man lernt von Vorbildern, ein Vorbild, das mich stark beeinflusst hat, ist ein indischer Evangelist und Gemeindegründer, Bhagat Singh. Ich war viele Jahre immer wieder in Pakistan gewesen, hatte Gemeinden besucht und da entstanden auch immer wieder Gemeinden, aber das Wachstum war bei weitem nicht so wie in Indien. In Indien wuchsen die Gemeinden viel mehr. Es kamen viel mehr Menschen zum Glauben, es wurden viel mehr neue Gemeinden gegründet. Und dann fragte ich einmal Bhagat Singh, was der Grund ist. Warum ist das so? Und dann sagte er, ja, die Brüder dort, die führenden Brüder, sind nicht eins. Und ich konnte es bestätigen. Ich hatte das beobachtet, gehört, gesehen in den Gemeinden, die damals durch Bhagat Singh selbst angefangen worden waren und nach der Teilung von Britisch-Indien in Pakistan und Indien, konnte Bhagat Singh sie nicht mehr besuchen. Und dann gab es Streit und Spaltungen. Und dann fragte ich ihn, ja, was kann man dagegen tun? Und er sagte, wenn ich nach Pakistan reisen könnte, und man konnte über Jahrzehnte, konnte man nach der Teilung von Indien, weder von Indien nach Pakistan, noch von Pakistan nach Indien reisen. Die waren so verfeindet miteinander. Aber er sagte, wenn ich hinreisen könnte, dann würde ich die leitenden Brüder zusammenrufen. Und dann sagt er, and then I would pray with them till God speaks. Und wer Bhagat Singh kennt, weiß, dass er genau das getan hätte. Auch gemacht hat immer wieder, was nötig war. Ich würde dann so lange mit ihnen beten, bis Gott redet. Zum Gewissen der Leute redet, Sündenerkenntnis entsteht, dass man bekennt. So lange beten. Das ist der Weg hinaus. Aber wir müssen das Angesicht des Herrn suchen. Und das tat Josua. Josua, ein Mann des Heiligtums. Und dann David. Was war die erste Amtshandlung Davids, nachdem er in Jerusalem als König eingesetzt worden war? Also er war ja zuerst nur von Juda gesalbt worden als König, 2. Samuel 3. Nachher wurde er von ganz Israel gesalbt als König, 2. Samuel 5. Und dann zieht er nach Jerusalem und dort, das wird dann seine Residenz. Und seine erste Amtshandlung, wenn wir so sagen dürfen, welches war das? Ja, er holt die Bundeslade. Und das zeigt uns wieder, wo das Herz Davids war. Die Bundeslade, der Ausdruck der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist alles. Das ist es, was uns zum Volk Gottes macht. Und das muss uns allen bewusst werden. Und darum lässt er die Bundeslade in einer Prozession, das ganz Jerusalem es sieht, nach Jerusalem bringen, um allen zu zeigen, unser Gott ist hier Herr. Er ist König und wir sind alle ihm untertan und ihn haben wir nötig und ihn müssen wir suchen. Und wir wissen auch aus dem Leben Davids, er war ein Mann des Heiligtums. Die ganzen Psalmen zeugen ja davon, der beständig alles, was ihn betraf, immer direkt in Beziehung setzte zu seinem Gott. Zu ihm rief, oder wenn er Freude hatte, seine Freude vor seinem Gott ausbreitete. Und eine Stelle ist ein so schönes Gebet von David. Und das ist ein Gebet, das Hirten beten sollen. Ich nehme das manchmal, obwohl ich kein Ältester bin, also nicht offiziell ein Gemeindehirte, aber ich bete von Zeit zu Zeit, eine ganze Woche lang für die Geschwister, genau nach diesem Gebet. Jeden Tag, immer diese Bitten. Psalm 28, Vers 9. Psalm 28, Vers 9. Vier Bitten. Und es lohnt sich, über jede Bitte nachzudenken. Das machen wir jetzt nicht. Ich nenne sie nur, zu zeigen, David, ein Mann des Heiligtums. Psalm 28, 9. Rette dein Volk, segne dein Erbe, weide sie, trage sie bis in Ewigkeit. Und jetzt kommen wir zu drittens, alle Führer im Neuen Testament waren Männer des Gebets. Und das zeigt sich exemplarisch an einem Vers. Übrigens, Theo, als du schriebst und fragtest, ob ich über das Thema Gebet reden würde, könnte, wollte, hast du Apostelgeschichte 6,4 hast du genannt. Vielleicht nach Apostelgeschichte 6,4. Das lesen wir jetzt, das schlagen wir jetzt auf. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Und ist der Anlass bekannt und die Umstände, in die dieses Wort der Apostel gesprochen wurde. Man musste das Verteilen der Gaben, der täglichen Bedienung der Tische, musste man in eine gute Ordnung bringen. Und dann sagen in dem Zusammenhang die Apostel, Verse 2, 3 und 4. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und damit sagen sie, Gebet und Wort Gottes, das ist die Substanz unserer ganzen Arbeit. Und es ist sehr gut, dass wir hier großes Gewicht legen, im ganzen EBTC, allen Kursen, Wort Gottes, Wort Gottes. Aber wir dürfen Gebet nicht unterbewerten. Gebet muss gleich viel Gewicht haben. Und ich sage das gerne so, ohne Lehre können wir nicht recht beten, das stimmt. Wir müssen durch die Schrift gelehrt sein, sonst können wir gar nicht recht beten. Und es ist das Wort Gottes, das uns den Glauben gibt. Und ohne Glauben kann man nicht beten, ist alles Beten umsonst. Also ohne die Bibel können wir nicht beten, aber ohne Beten tut sich die Schrift nicht in der Weise auf, wie sie sich auftut, wenn wir auch ein inniges Verhältnis zum Herrn haben. Im Gebet, in der Anbetung und in der Fürbitte. Und so, das Gebet macht das Bibellesen und das Lernen aus der Schrift erst richtig lebendig und wirksam. Beides muss Gewicht haben. Und das war die Substanz der ganzen Arbeit der Apostel. Gebet und Dienst am Wort. Und das kann man in der Apostelgeschichte sehr schön verfolgen, wie das tatsächlich so war. Und jetzt zu Paulus. Also das ist immer noch unter drittens, alle Führer im Neuen Testament waren Männer des Gebets. Und über Paulus steht auch ganz am Anfang, wo er gerade, wir wissen ja nicht, war er da schon gerettet oder musste ihm erst die Hände aufgelegt werden, also den Heiligen Geist empfing er erst nachher, aber Glauben hat er sicher schon, denn es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 11, der Herr ist Saulus in den Weg getreten, Saulus stürzt, auch äußerlich ausgedrückt, was mit ihm geschah. Er brach wirklich zusammen und er wurde ganz klein und wurde blind und wurde hilfsbedürftig und wird dann in die Stadt Damaskus geführt. Und dann bekommt dieser Jünger Ananias vom Herrn den Auftrag, so und jetzt gehst und suchst du ihn auf. Und da steht eben Apostelgeschichte 9, Vers 11. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf, Das geht an die Adresse des Ananias. Steh auf, geh in die Gasse, die dir gerade genannt wird. Frage im Haus des Judas nach jemand mit dem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und das bleibt charakteristisch für diesen Mann für den ganzen Rest seines Lebens. Ich finde das so bemerkenswert, dass das gesagt wird. Wahrscheinlich will der Herr ihm damit auch zeigen, Ananias, vor dem musst du keine Angst mehr haben. Jetzt betet er. Jetzt spricht er nicht Gebete in der Synagoge. Jetzt betet er. Das ist was ganz anderes. Und er blieb ein Beter. Ein Beter, ein Fürbeter. Und in kaum einem Brief, ich glaube nur im Galaterbrief, sagt er nichts, dass er vor... Davon, er bittet keine Fürbitte und sagt auch nicht, dass er... er sagt, er hat Geburtswehen um sie. Das ist sicher Gebetskampf. Aber er bittet keine Fürbitte. Also bei den Galatern sehr wenig, aber sonst in allen seinen Briefen spricht er immer wieder davon. Lesen wir 2, 3 solche Stellen. Römer 1, Verse 9 und 10. Römer 1, Verse 9 und 10. Denn Gott ist mein Zeuge, den ich diene in meinem Geist, im Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euch erwähne, allezeit flehend in meinen Gebeten. Unablässig, allezeit flehend. Dann Epheser 1, Vers 16. Epheser 1, Vers 16. Da schreibt er den Ephesern, dass ich nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten. Dann zu den Philippern, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Philipper 1, Verse 3 und 4. Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, also alle Zeit und in jedem meiner Gebete bete ich auch für euch. Und dann, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Das mag manchen verwundern. Kann man mit Freuden beten? Ist doch seine Pflicht. Ich sollte beten. Dann betest du und dann kann ich es abhaken. Mit Freuden? Kann man mit Freuden beten? Ja. Ja, ich will noch, vielleicht noch etwas dazu sagen. Kolosser 1, Vers 9. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Und noch ein letztes Beispiel, eben um zu belegen, er blieb ein Beter bis an sein Lebensende, der nicht aufhörte für sein Volk, für die Heiligen, die geliebten Heiligen, die geliebten Kinder Gottes zu beten. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Verse 3 und 4. 2. Timotheus 1, Verse 3 und 4. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinem Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen. Nun, woran liegt es denn, woran lag es und woran liegt es, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament alle Knechte Gottes Beter waren? Jakobus gibt uns die Antwort. Und so kommen wir zu unserem 4. Punkt. Das Gebet vermag viel. Das Gebet richtet eben etwas aus. Das Gebet ist nicht eine geistliche Übung, die uns wohltut und dass man ein bisschen Trost sich in die Seele träufelt beim Beten. Der Herr hat uns Gebet gegeben als ein Mittel. Und wenn wir noch sehen, das noch deutlicher sehen, wie der Herr davon spricht. Aber wir schlagen jetzt auf Jakobus 5. Jakobus Kapitel 5, den Vers 16. Und dann 17. Also Jakobus 5, 16 zunächst. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Gott hat uns Gebet gegeben als ein Mittel, um viel zu bewirken. Und nachher nennt Jakobus ein Beispiel. Nun, manchmal will man sich auch ein wenig damit, trösten. Sagt sich, ja, ich bete und es passiert nichts, aber ist gar nicht so wichtig, ob ich bekomme, worum ich bete, oder ob das geschieht, worum ich bete. Ich bin in der Gegenwart Gottes und das ist ja schon gut. Natürlich stimmt das, das stimmt ja. Ist immer gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber Gebet ist uns gegeben als ein Mittel. Und jetzt kommt das Beispiel, das Jakobus anführt. Gebet vermag viel und dann schaut doch Elia an. Und was vermochte das Gebet im Leben des Elia? Vers 17, Jakobus 5, 17, Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht. Es ist also etwas passiert. Und dann Vers 18, wieder betete er und der Himmel gab Regen. Nun, es ging ja nicht nur darum, dass einmal nicht regnet und nachher wieder regnet, also dass er mit Gebet irgendetwas da bewirken kann, sondern es ging darum, das war das Mittel, das notwendig war, um ein ganzes götzendienerisches Volk in die Knie zu bringen. 3,5 Jahre kein Regen, Hungersnot. Und dann war das Volk reif. Auf das Reden und Handeln des Elia hin, ein ganzes Volk niederzufallen und zu bekennen, Jahwe ist Gott. Gebet vermag viel. Und jetzt wollen wir uns das vom Herrn selbst, von unserem Herrn selbst zeigen lassen. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet empfangen. Nun, das ist eine Ermunterung. Der Herr sagt, wenn ihr betet, ihr werdet empfangen. Das ist eine Ermunterung. Vertrau mir. Vertraut. Ich verheiße. Bittet, ihr werdet empfangen. Aber gleichzeitig nennt der Herr eine Bedingung fürs Empfangen. Hast du Mangel? Bitte, aber du musst bitten. Bittet und ihr werdet empfangen. Ja, stimmt das? Darf man das so sagen? Ich rufe einen Gewährsmann auf und da wagt mir niemand zu widersprechen. Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Jakobus 4, Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gott will Frieden geben. Sie beten nicht darum, darum haben sie keinen Frieden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Manches, das Gott uns geben will, haben wir nicht. Wir beten nicht darum. Ich verstehe das auch nicht, wie das alles zusammenhängt. Aber die Tatsache, die verstehen wir alle. Einerseits verstehen wir, alles kommt vom Herrn, alles aus seiner Gnade, letztlich alles aus seinen Ratschlüssen. Das verstehen wir für sich genommen, aber das verstehen wir auch für sich genommen. Das kann man nicht falsch verstehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Betet doch darum und dann werdet ihr Frieden haben in der Gemeinde. Da war Streit und je mehr man stritt und je mehr man diskutierte und jeder den anderen überzeugen wollte, desto größer wurde der Streit. Jeder begehrte Recht. Ich habe Recht, du falsch. Und darum nie Friede. Betet! Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nun, wie viel Gebet vermag? Das hat der Herr den Jüngern in eindringlicher Weise in den letzten Stunden, wo er mit ihnen zusammen war, erklärt. Und so wollen wir jetzt einige wenige Verse aus Johannes 14 lesen. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14. Der Herr kündigt den Jüngern an, dass er sie verlassen werde. Das steht schon in Kapitel 13. Die Jünger sind darüber bestürzt. Und darum sagt ihnen der Herr in Kapitel 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Es muss nicht sein. Und dann gibt er ihnen gute Gründe, warum ihr Herz nicht bestürzt sein muss. Und dann kommt er zum Vers 12. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt. Und wir erinnern uns, Vers 1. Nein, ich habe es gar nicht gesagt. Jetzt lesen wir den ganzen Vers. Johannes 14, Vers 1. Johannes 14, 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Und jetzt Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt. Also wenn ihr alles, was ihr von mir wisst, glaubt, ich bin Gott, ich bin Mensch, ich bin alleiniger Retter, ich habe alle Macht. Wenn ihr glaubt, wenn ihr euer ganzes Vertrauen auf mich setzt, eben alles an den ich euch, oder als den ich mich euch erwiesen habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das muss die Jünger wieder ganz bestürzt gemacht haben. Deine Werke? Wie soll denn das gehen? Größere Werke, als du getan hast. Sie waren ja erfüllt von den Gedanken, du verlässt uns. Ja, wie soll es jetzt mit uns weitergehen? Da hört jetzt alles auf, kommt ja alles zum Stillstand. Wer an mich glaubt, wird die Werke tun. Also ihr werdet, wenn ihr glaubt, diese Werke fortsetzen. Es kommt nicht zum Stillstand. Ja, es werden noch größere Werke geschehen, weil ich zum Vater gehe. Ich werde gleich darauf zurückkommen, was das jetzt hier heißt. Aber jetzt geht es mir im Vers 13, eben um das, was uns jetzt besonders beschäftigt. Vers 13, Johannes 14, 13. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Also hier sagt er ihnen ein erstes Mal, er wird es noch ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal sagen, in seinen Abschiedsreden in Johannes 14. Hier sagt er es ihnen ein erstes Mal. Wenn ihr es erbetet, werde ich es tun. Und dann sagt er, wenn ihr in meinem Namen betet, das heißt, ihr kommt jetzt mit Bitten, wo es um meine Sache geht. Mein Auftrag, ich habe euch den Auftrag gegeben, ihr müsst das Werk weiterführen. Und wenn ihr jetzt so kommt, Herr, du hast es gesagt, jetzt kommen wir in deinem Auftrag von dir gesandt und jetzt wirke es. Und dann wird er es tun. Und dann tut er es. Und das hat, wenn die Jünger das... Wir wissen ja nicht, wie viel sie im Moment verstanden. Dann muss das sie wieder, wenn sie es verstanden, sie wieder getröstet haben. Ah, er wirkt es ja. Er wirkt es ja. Aber wir müssen es erbeten. Er will es offensichtlich nicht tun, direkt vom Himmel her in seiner Macht. Er will es tun über den Glauben, den Gehorsam, über die Gebete seiner Geliebten. Das ist seine Einrichtung, er hat das so eingerichtet. Wir sollen also in diesem seinen Werk seine Mitarbeiter sein. Beten. Was ihr betet in meinem Namen, das werde ich tun. Und hier geht es nicht darum, dass wir irgendetwas bitten können und dann meinen, weil wir es im Namen Jesu tun, bekommen wir einen Rolls-Royce. Hier geht es um die Werke. Das ist der Zusammenhang. Es geht, wenn ihr um Dinge betet, wo es um mein Werk geht, das in dieser Welt sich ausbreiten muss, dann werde ich es tun. Und dann Vers 16. Und hier kommt die Befähigung. Hier kommt eben die Befähigung, recht zu beten, recht zu glauben, recht zu beten und auch das zu tun, was unsere Verantwortung ist. Wir müssen befähigt werden. Vers 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter oder Beistand geben, dass er bei euch sei in Wahrheit, den Geist der Wahrheit. Und den konnte er eben erst senden, nachdem er zum Vater gegangen war. Darum sagt er ja im Vers 12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und dann hat er den Heiligen Geist gesandt. Und dann haben sie mit einem Mal alles klar gesehen. Und dann konnten sie glauben. Und dann konnten sie beten. Und dann hat der Herr durch sie gewirkt. Aber beten mussten sie. Und das sehen wir, wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen. Nein, noch nicht. Wir bleiben noch ein wenig. Abschiedsreden. Also wir sehen in Kapitel 14, es geht darum, dass die Werke Christi fortgesetzt werden. Und dann in Kapitel 15, inzwischen sind sie aufgestanden. Am Ende von Kapitel 14 sagt der Herr den Jüngern, steht auf, lasst uns von ihr weggehen. Und so werden sie ihm gehen, sie waren da, sie gingen, der Herr war da, die elf um ihn. Und dann hat er weiter zu ihnen geredet, während sie durch das nächtliche Jerusalem schritten Richtung Bach-Kidron. Und dann beginnt er von ihnen zu reden, vom Weinstock und von den Reben. Jetzt verwendet er ein anderes Bild, aber das andere Bild steht für eine andere Wirklichkeit. Seine Werke müssen fortgesetzt werden, aber seine Werke sind Werke, die Leben bringen. Und es geht eben darum, dass sein Leben sich in dieser Welt ausbreitet, in dieser Welt des Todes. Und in dem Zusammenhang heißt es, wenn wir eben von ihm, aus seinem Leben, Leben beziehen, dann geht Leben von uns aus, dann breitet das Leben sich aus. Denn Leben hat diese Eigenschaft, das ist ein Merkmal von Leben, dass es wächst und sich vermehrt. Und da steht im Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also wenn es euch nur um das geht, dass mein Leben sich durch euch fortpflanzt, wächst und sich fortpflanzt, dann werde ich es euch geben, dann wird es geschehen. Aber bitten darum. Und dann in Kapitel 16, dort sagt der Herr wieder, Johannes 16, Vers 23, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Dann Vers 24, bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen. Natürlich hatten sie noch nichts gebeten, sie standen in seinem Namen, sie standen ja noch nicht in diesem Auftrag, den sie von ihm bekommen hatten. Aber sobald sie drin standen, da ging es um die Sache des Herrn. Und dann konnten sie das dem Vater im Gebet sagen. Vater, es geht um die Sache deines Sohnes. Wirke jetzt. Wir kommen jetzt im Auftrag deines Sohnes. Das heißt, in seinem Namen beten. Nicht unsere Sache, nicht unser Ehrgeiz, nicht unsere Projekte. Es ist die Sache deines Sohnes. Gott und Vater, handle. Nun, was sind denn die größeren Werke, die der Herr ankündigt? Die größeren als er. Die größeren Werke sind die Rettung unsterblicher Seelen durch Verkündigung des Evangeliums. Zweitens, die Gründung und der Aufbau von Gemeinden. Drittens, die Aussendung von Arbeitern in die Ernte. Das sind die größeren Werke. Das sind alles größere Werke als jede Heilung, die der Herr tat. Das sind größere Werke als die Toten, als die Auferweckung des Lazarus aus dem Grab. Lazarus wurde auferweckt, er musste ja wieder sterben. Man ist versucht zu sagen, der arme Tropf. Zweimal sterben müssen, ist auch nicht so schön. Durch die Predigt des Evangeliums werden Menschen erweckt zum ewigen, zum unverweslichen Leben. Das sind die größeren Werke. Und es ist unser Auftrag, dass sie durch uns geschehen. Über unsere Gebete und darum, Älteste müssen das wirklich verstehen. Und durch ihren Wandel, durch ihr Leben, das dann auch vermitteln. Und dann, wenn sie Einfluss haben, und dann, wenn immer mehr Geschwister in der Gemeinde das verstehen und auch lernen, so zu beten. Gut, wir haben jetzt einiges über die Tatsache, dass Älteste beten müssen, dass wir alle Beter sein müssen, gehört. Fünftens führt uns zur Frage, was wir denn beten sollen. Das ist unser letzter Punkt, es gäbe ja noch einiges zu sagen, auch darüber, wie wir beten sollen, aber das kommt jetzt nicht dran. Also, was sollen die Ältesten denn beten? Der Herr selbst hat manches gesagt. Er hat uns Dinge gesagt, was wir beten sollen. Das Gebet, das er die Jünger lehrt in Matthäus 6, Verse 9 und 10. Betet, wir beten, dass dein Name geheiligt werden werde, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschehe. Das sind Dinge, um die wir beten sollen. Oder wir beten darum, das hat der Herr sogar befohlen, betet um Arbeiter. Matthäus 9, 36 bis 38. Und als er die Volksmengen sah, wurde er im Innersten bewegt über sie, weil sie geschunden und preisgegeben waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Er bittet also vom Herrn der Ernte, dass er Arbeiter hinaustreibe, ekballo im Griechischen, in seine Ernte. Da könnten wir auch fragen, aber der Herr kann doch Arbeit einfach im Innern bewegen und dann gehen sie. Aber er macht es nicht. Er sagt, ihr müsst darum beten. Ich will euch in dieser Sache als meine Mitarbeiter haben. Das, Geschwister, ist eine hohe Würde. Bedenken wir das einmal. Welche Würde er uns damit gegeben hat, dass er es über unsere Gebete tun will. Oder Lukas 22, 31 und 32. Hier lernen wir ein Beispiel des Herrn, was auch wir beten sollen. Lukas 22, 31 und 32. Lukas 22, 31 und 32. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Nun, der Herr betet als der himmlische Hohepriester ewig, das für die Seinen. Aber er will, dass wir seine Gebete beten. Er will, dass wir für die Geschwister beten. Und wenn wir sehen, dass ein Bruder, eine Schwester ins Trudeln kommt und wir denken, jetzt wird er lässt sie sich verführen, kommt auf Abwege und wird den Glauben verleugnen, Glauben ablegen, dann nicht über sie schwatzen und nicht Urteile aussprechen. Ja, das habe ich sehen kommen und all solche Dinge. Beten, beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und man freut sich dann jedes Mal, wenn das passiert. Wir hatten eine Schwester, wahrscheinlich war sie, doch, ich nehme an, sie war gerettet, aber da sind einige Dinge in der Gemeinde passiert, auch im Umfeld, wo sie wohnten. Die wurde verbittert, kam nicht mehr in der Gemeinde. Wenn man sie beim Einkaufen sah in unserem kleinen Städtchen, die ist so an einem vorbeigegangen. Aber meine Frau und ich, wir haben die ganze Zeit für sie gebetet. Immer wieder für sie gebetet. Und nach einigen Jahren, plötzlich kommt sie wieder einmal in den Hauskreis. Wir haben weiter gebetet,
Dann kommt sie in die Gemeinde. Und jetzt ist sie dabei. Bete, dass ihr Glaube nicht aufhört. Wir beten nicht umsonst.
Also das ist etwas, was wir beten sollen, beten können. Dann, wir beten füreinander. Paulus sagt das ja immer wieder. Füreinander betet. Jakobus sagt es auch. Betet füreinander. Wir schlagen die Stellen jetzt nicht auf. Oder beten, dass das Wort des Herrn laufe. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Also ich gebe euch einfach diesen Hinweis. Wenn ihr einfach gut informiert sein wollt darüber, was wir beten können, Dinge, die der Herr will, dass wir sie beten, macht das beim Durchlesen des Neuen Testaments nach und beim Durchlesen des Alten Testaments so, dass ihr jeden Vers markiert, wo etwas darüber steht, was wir beten sollen. Oder etwas steht über Gebet überhaupt. Dann wird deine Bibel eine schöne Themenkonkordanz. Und dann kannst du immer alles aufschlagen, was über Gebet gesagt wird.
Das ist so lehrreich. Da gehen dir auch die Augen auf über Dinge. Ach, ich habe noch nie darum gebetet.
Paulus sagt an einer Stelle, wir beten für euch, dass ihr nichts Böses tun mögt. Weiß jemand, wo er das sagt übrigens? Ich bete für euch, dass ihr nichts Böses tun mögt. 2. Korinther 13.
Das ist auch ein gutes Gebet. Dass die Geschwister nichts Böses tun.
Und eben solche Bitten, 2. Thessalonicher 3, 1. Und dann hast du immer Gebetsstoff, dann hast du immer Gebetsanliegen. Das sind Dinge, die immer wichtig sind, immer nötig sind. Abgesehen dann von Dingen, die laufend herankommen, besondere Probleme in der Gemeinde, dies oder jenes. Aber dann gibt es Gemeinden, für die wir beten, wo wir nicht immer wissen, was jetzt gerade los ist. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Oder 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich will nun vor allen Dingen, dass ihr für alle Menschen betet. Und dann wird auch gesagt, warum? Weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Denn Gott ist ein Heilandgott. Auch das will er. Also hier sagt er uns, was wir beten sollen. Oder Jakobus 1, 5. Wir haben das von Tim Kelly gehört. Um Weisheit beten. Jakobus 4, Verse 2 und 3, um Frieden in der Gemeinde beten. Und der Apostel Paulus sagt in mehreren Briefen, sagt er den Empfängern des Briefes, was er für sie betet. Und studiert einmal alle diese Gebete einfach für euch. Da lernt man so viel über Gottes Absichten mit seiner Gemeinde. Dinge, die er in uns wirkt, wirken will, vollenden will. Epheser 1, Verse 15 bis 19. Epheser 1, Verse 15 bis 19. Wir lesen jetzt nicht alle diese Verse. Ich lese nur die erste Bitte. Epheser 1, Vers 17. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist eine große Bitte, eine sehr wichtige Bitte. Dann Epheser 3, 14 und folgende. Ich lese nur Vers 16. Epheser 3, Vers 16, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Also zuerst, Kapitel 1, Weisheit durch den Geist. Kapitel 3, Kraft durch den Geist. Dann Philipper 1, 9 bis 11. Philipper 1, wir lesen nur den Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Bete das einmal eine ganze Woche für die örtliche Gemeinde. Mach das. Und dass wir dann auch an dir etwas tun. Du kannst ja nicht beten darum, dass die Geschwister lernen, einander zu lieben und du selber bist immer mürrisch und abweisend.
Und bete das eine ganze Woche und bete es immer wieder in Abständen.
Dann Kolosser 1, Verse 9 bis 11. Wir lesen wiederum nur Kolosser 1, 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens. Und schließlich noch 2. Thessalonicher 1, Vers 11. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Paulus sagt hier, weshalb wir auch allezeit für euch beten, damit unser Gott euch würdig mache der Berufung. Luther hat das als einziger richtig übersetzt. Also ich habe das dann auch so übersetzt. Aber Luther hat richtig übersetzt. Ja, ja, Axios ist würdig und alle Verben auf oh, das heißt machen, was das Adjektiv aussagt. Axios würdig, axio, würdig machen. Also Gott, wirke du, Gott Vater, so an ihnen, dass sie würdig werden, der Berufung. Solche Gebete. Und das sind lauter Dinge, die dem Willen Gottes entsprechen. Und wir haben die Zusagen, wir haben die Gewissheit. Johannes sagt, dies ist die Zuversicht, die wir vor Gott haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. 1. Johannes 5, Vers 11. Und wenn du betest und weißt, das ist nach dem Willen des Herrn, dann bekommst du beim Beten Freude. Das ist es eben. Dann kannst du mit Freuden beten, weil du weißt, du betest nicht umsonst. Und dann freust du dich. Und dann beobachtest du das auch. Und man kann das ja auch machen. Gemeinden, für die man betet, einzelne Geschwister, und dann besucht man sie und fragt, wie geht's euch so? Und dann merkt man, Herr, es ist am Wirken. Wir beten nicht umsonst. Gib Freude zum Beten. Zusammenfassung. Erstens, Gottes Volk ist ein priesterliches Volk. Das haben wir gehört. Zweitens hörten wir, alle Leiter im Alten Testament waren Männer des Heiligtums. Dann hörten wir, Drittens, alle Führer im Neuen Testament waren Männer des Gebets oder des Heiligtums. Dann haben wir viertens gesehen, das Gebet vermag viel. Besonders anhand der Abschiedsreden Jesu. Und dann fünftens, was sollen die Ältesten beten? Ja, Geschwister, lass uns rechte Priester werden. Lass uns ernst machen mit dem Beten. Vertrauen wir doch dem Herrn. Er will, dass wir das lernen. Und wir dürfen es von ihm erbeten. Lukas 11, Vers 1. Lukas 11, Vers 1. Ich lese diesen Vers und setze einen Punkt. Lukas 11, 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Amen. Ja, lasst uns beten miteinander. Du ewiger, heiliger Gott, wir sind sehr verwundert darüber, über deine Absichten mit uns Menschen, uns zu Priestern zu machen. Du hast uns zu Priestern gemacht, zu solchen, die in deine Gegenwart treten, dürfen und können. Du hast uns zu deinen Mitarbeitern gemacht, Herr Jesus, in deinem Werk, das du in dieser Welt tust, noch tust und vollenden wirst, und dass du es durch uns tun willst. Es ist uns und scheint uns alles viel zu groß für uns. Wir bekennen es, aber du hast es so gewollt und gesagt. Wir glauben dir, es ist so. Und gib uns diese Einfalt. Hilf uns, dir einfältig zu vertrauen, dass du dein Werk durch uns tust und dass du uns lehrst, zu verstehen, zu erkennen, was wir wann erbeten, dass du es wirkst. Wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt, dass du mit uns bist, mit deiner Gegenwart, deiner Nähe, deinem Trost und dass du uns befähigst. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.